Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, in dem heute zu Ende gehenden Kirchenjahr sind in unserer Gemeinde 30 Menschen verstorben. Wir denken mit Trauer an sie alle, die jetzt nicht mehr unter uns sind. Ich werde jetzt ihre Namen verlesen. Dazu wird zu ihrem Gedenken eine Kerze entzündet, die den Gottesdienst hindurch brennen soll und die Sie, liebe Angehörige, wenn Sie es wollen, anschließend mit nach Hause nehmen können. Dunkelheit und Trauer gehören zu unserem Leben als Menschen dazu. Vor allem die Trauer beim Abschied nehmen. Auch unser Christsein bewahrt uns nicht vor dieser Erfahrung. Aber in unserer Trauer gibt es die Zusage und die Hoffnung, dass wir zu Jesus Christus rufen dürfen, der durch seine Auferstehung aus dem Tod wie das Licht über die Finsternis gesiegt hat und auch uns und unseren Verstorbenen neues Leben aus dem Tod verheißen hat. Im Vertrauen auf dieses neue Leben befehlen wir unsere Verstorbenen dem Herrn an, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und wir sprechen mit Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir denken an Bernd Besenbeck und Hans Hübner. An Gerda Heimal und Wolfgang Bauer. An Renate Schürlein, und Ernst Porschmann, an Hans-Jürgen Wuth und Alexander Schritter, an Carola Ruppert und Uwe Sommer, an Steffi Lang und Dagmar Wendler, wir denken an Klaus Bachmann und Marlies Lindner, wir denken an Walter Walter Wut und Hildegard Bentsch. Wir denken an Hermann Wagner und Erhard Mattes. Wir denken an Valentina Schneider und Lydia Jurk. Wir denken an Brigitte Schneider-Seckel und Johann Schwab. Wir denken an Hans Pfeiffer und Elmar Möhring. Gerhard Siebenhaar und Karl-Heinz Albert. Wir beten. Barmherziger Gott, unser himmlischer Vater, die Namen derer, die wir jetzt gehört haben, waren uns vertraut. Wir haben sie oft genannt. Nun sind diese Namen auf einmal die Namen von Verstorbenen geworden. Herr, der Tod schreckt uns immer wieder. Stärke du unseren Glauben an die Verheißung, die auch über den Tod hinaus gilt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. des Propheten Jesaja, das Wort Gottes, das uns zum Trost werden will. Es steht geschrieben bei Jesaja im 65. Kapitel in den Versen 17 bis 25. Jesaja hört die Stimme Gottes. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Der Herr segne an uns dies Wort. Liebe Gemeinde, vor allem Sie, liebe Trauernde, die Sie im vergangenen Kirchenjahr, das heute zu Ende geht, einen Angehörigen verloren haben. Vielleicht hängen die Kleider noch im Schrank, so wie immer, weil Sie noch nicht wagten, daran zu rühren und zu räumen. Genauso steht vielleicht noch der Name am Klingelschild, als ob die Verstorbenen bei uns wohnten, wo sie jetzt doch anders nah sind. Neu dazugekommen ist vielleicht ein Bild, schön eingerahmt an einem gut sichtbaren Platz im Wohnzimmer oder auf dem Nachttisch im Schlafzimmer, um Erinnerung festzuhalten. Und um vielleicht wenigstens stumme Gesellschaft zu haben in der Einsamkeit. Neu ist vielleicht auch ein Kästchen oder eine Schatulle, wo Sie Briefe oder Karten aufheben, die zur Beerdigung kamen, und obenauf die Todesanzeige, die Sie selbst aufgeben mussten. Was hat sich alles geändert durch den Tod in diesem Jahr? Was ist aus den Toten geworden, dem Menschen, den ich lieb gehabt habe und immer noch liebe? Nicht aus seinem Körper, der liegt auf dem Friedhof, das wissen wir. Aber was bleibt von dem, was er eigentlich war oder sie? Von seinem, ihrem Wesen, von der Seele? Und was ist aus mir geworden? Was ist aus meinem Leben geworden in diesem Jahr, wo mir der Tod nahe gekommen ist? Und was ist aus meinem Glauben geworden angesichts des Todes? Welche Bilder, welche Hoffnungen können mich verändern? Welche Bilder der Seele sind für mich hilfreich? Manchmal sind wir ja wie blind. Da sind wir gefangen in eigenen Gedanken, in Sorgen unserer Trauer. Wir nehmen die Welt um uns nicht wahr oder wie durch einen dichten Vorhang. Ich erinnere mich an eine Bahnfahrt mit meinen Töchtern, die zum Fenster hinausschauten und mich immer wieder aufschreckten. Schau doch, schau! Und dann zeigten sie mir Dinge, die ich nicht entdeckt hatte oder übersehen, Dinge, über die ich nicht hatte staunen können. Siehe, so spricht Gott, wenn er etwas Neues beginnt, das nicht absehbar ist. Siehe, spricht er bei der Schöpfung, siehe, spricht er bei Abraham, siehe zu Maria. Und wenn Gott siehe sagt, dann sollten wir hinschauen. Dann wird er uns etwas zeigen, was wir bisher nicht sehen konnten. Gott öffnet uns die Augen für seine neue Welt. Es ist fast so, als ob Gott etwas fehlen würde, wenn wir nicht dabei wären, wenn er fort wäre, das zu tun, was er tun wird. Darum ruft er uns mit Jesaja zu: Siehe, hebt eure traurig gesenkten Augen, schaut in die Weite des Himmels und in die umfassende Fülle der Erde. Gottes Wirklichkeit ist unendlich groß. Öffnet euch und seht. Können wir die neue Welt Gottes sehen? Können wir uns so überschwänglich freuen an der neuen Welt Gottes, wie Jesaja das tut? Wir können ja das Hier und Heute nicht einfach überspringen. Wir trauern um die Menschen, die wir verloren haben. Die Angehörigen haben um sie gezittert. Sie haben sich viele Gedanken gemacht, haben mit ihnen zusammen gehofft und gekämpft bis zum letzten Tag ihres Lebens. Sie sind ihnen nicht aus dem Sinn, sondern sind ihrem Leben nahe. Ihnen nahe auf unsichtbare Weise. Und dann und wann schauen sie ihnen über die Schulter und sie wissen, dass sie ihnen jetzt ganz nahe sind. Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht, das für mich anregende Bilder enthält. Sie können es sich nachher gerne anschauen. Und damit meine ich nicht die gemalten Bilder von Quint Buchholz, sondern auch die Worte von Roberto Piomini. Das Buch heißt Matti und der Großvater. Ein Junge und sein Großvater machen zusammen einen fantastischen Spaziergang. Sie lesen in den Linien ihrer Hände wie eine Schatzkarte und finden dann auch einen Schatz. Alles ist erfüllt von prallem Leben und lässt uns ahnen, wie es sein könnte, wenn die Tage meines Volkes werden wie die Tage eines Baumes und die Auserwählten ihrer Hände Werk genießen werden und sie als Geschlecht der Gesegneten des Herrn mit ihren Nachkommen leben, wie es bei Jesaja heißt. Die Schatzsuche ist nur ein Erlebnis, von dem das Buch Matti und der Großvater erzählt. Viele traumhaft schöne Bilder, Geschichten und Gespräche enthält es. Dabei fängt alles ganz traurig an. Der 7-jährige Matti steht mit seiner Familie und seinen Verwandten am Sterbebett des Großvaters, den er offenbar sehr gern hat. Und da erreicht ihn die Aufforderung, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Und sie brechen auf, wie sie es wohl schon viele Male getan haben. Außer, dass diesmal niemand etwas davon merkt. Und der Spaziergang führt sie an einem Fluss entlang und durch Felder und Wiesen in ein Dorf auf einen hohen Turm und schließlich auch über eine Brücke und über einen Fluss. Und der Himmel war, wie immer in dieser Geschichte, klar und voller Licht. Und sie treffen auf ein Pferd. Und dieses Pferd, das ist auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite weiß. Und sie reiten sogar ein Stück auf ihm. Doch eines ist merkwürdig bei diesem Spaziergang. Der Großvater wird immer kleiner. Erst mag Matti dem Großvater diese Wahrnehmung gar nicht mitteilen. Er fürchtet, es könne den Großvater erschrecken. Aber schließlich kann er es nicht mehr für sich behalten. Und er wird ein wenig ruhiger, als der Großvater ihm versichert, es ginge ihm gut, ausgezeichnet, und er fühle sich herrlich leicht. Und als sie auf Schatzsuche gehen, ist der Großvater schon ein wenig kleiner als Matti, und als sie sich schließlich mit List aus der Gefangenschaft von Piraten befreien, ist er schon so klein, dass Matti ihn in der Hand tragen muss. Aber ihr Gespräch reißt die ganze Zeit nicht ab. Die Stimme des Großvaters bleibt und seine unaufdringliche Weisheit und Ruhe, mit der er Matti auf Sehenswertes hinweist, ihm Geschichten erzählt oder ihn dazu ermuntert, Entscheidungen zu treffen. Die, welcher Weg einzuschlagen ist etwa, immer wieder eine neue Entscheidung von Matti, sie ist nötig und immer wieder führt sie an wunderbare Orte. Und schließlich, sie haben den Heimweg angetreten, ist der Großvater nur noch eine Stimme in Mattis Faust, die behauptet, nach Pfefferoni zu duften. Und Matti muss so lange riechen und tief einatmen, bis er den Großvater eingeatmet hat. »Was ist passiert, Großvater?« fragte er. »Ich habe einen kleinen Trick angewandt, Matti. Ich habe dich tief Luft holen zu lassen, um in dich hineinzukommen. Wenn ich dir gesagt hätte, du solltest mich in den Mund nehmen, hattest du es, glaube ich, nicht getan oder es wäre dir jedenfalls unangenehm gewesen. Dann bist du jetzt in mir drin? Ja. Und das ist deine Stimme? Ja, aber die hörst jetzt nur noch du. Und wie geht es dir, Großvater? Ausgezeichnet, Matti. Ein Junge ist ein wunderbarer Ort zum Wohnen. Matti geht nach Hause und steht wieder mit den anderen am Bett des sterbenden Großvaters, der nun seinen letzten Atemzug tut. An jenem Tag und auch an den darauffolgenden waren alle sehr traurig. Aus Respekt vor ihrer Traurigkeit lachte auch Matti nicht, obwohl ihm der Großvater manchmal sehr lustige Dinge erzählte. Nach der Beerdigung nahm Papa Matti beiseite und sagte zu ihm, »Du hast den Großvater sehr gern gehabt, nicht wahr?« »Natürlich habe ich ihn gern«, sagte Matti. Und Papa war etwas verblüfft und schaute ihn eine Weile schweigend an. »Nun, jetzt ist er nicht mehr«, sagte Papa, »aber Matti schaute ihn erwartungsvoll an. Es schien, als wollte Papa etwas sagen und wüsste nicht wie. »Willst du sagen, dass er doch noch da ist?« fragte Matti. Papa presste die Lippen zusammen. »Ja, genau. Ein Mensch, den wir lieben, bleibt immer bei uns«, sagte er. »Das ganze Leben lang. Verstehst du?« Matti lächelte und zog seinen Vater ein wenig am Bart, wie er es oft zum Spaß tat, und sagte, »Ja, ich weiß.« Wenn wir diese Geschichte in uns nachklingen lassen, fällt uns ein, dass nach Gottes Wort das Leben jedes Menschen einen Sinn hat. Alle sind von Gott erwünscht und berufen, da zu sein, um an ihrem Platz das zu tun, was nach Gottes Willen durch sie getan werden sollte. Gott allein kennt die Beweggründe ihres Herzens, erkennt und versteht ihr Bemühen, ihre Versuche und ihren guten Willen, das jeweils Richtige zu tun, solange sie lebten. Wir können Gott dankbar sein für manchen Lichtblick, auf den die Verstorbenen uns verwiesen haben. Sie können Gott danken für jeden Gruß, jede Freundlichkeit, die durch sie in unsere Welt gekommen ist. Von ihren Gedanken leben sie und von ihren Gefühlen und liebevollen Gesten und guten Worten. Ohne ihre Nähe wären sie nicht das, was sie heute sind. Sie haben nicht mehr viel von den Toten, ein paar Fotos noch, ein paar Sachen, ein Grabstein auf dem Friedhof und eine Menge Ungeordnetes, mehr nicht. Und doch sind sie, wenn auch nur für ein Augenblicke dabei, die Toten zu verstehen, über ihr Leben nachzudenken und zu versuchen zu begreifen, wie wichtig sie waren für ihr eigenes Dasein und was sie ihnen zu verdanken haben in dieser Zeit und für alle Ewigkeit. Und so können wir uns in guter Gemeinschaft mit denen wissen, die vor uns gelebt haben. Wir wissen uns mit ihnen eins, über Raum und Zeit hinweg. Und wir versprechen, dass wir weiterarbeiten an dem Fundament, das sie und nicht wir gelegt haben. Dass wir weiterbauen mit Gottes Hilfe an seinem Reich, das kommen soll. Und wir hoffen auf Kraft zum Gelingen für einen jeden und jede in seiner Arbeit und an ihrem Platz. Wir hoffen auf Trost, der den Traurigen die Augen öffnet, sie beflügelt und beschwingt. So kann ihnen von Gott neue Kraft herzuwachsen, sich zu bewegen und zu erheben, dass sie hinter ihren Mauern hervorkommen und sich dem Leben zuwenden. Indem wir uns den stärkenden Bildern der Verheißung anvertrauen, vom neuen Himmel und der neuen Erde, vom neuen Jerusalem, vom erfüllten Leben ohne Klage, von den Häusern der Zukunft, vom Baum des Lebens, von der gelingenden Arbeit, die nicht vergebens geschieht, von Gott, der antwortet, ehe wir reden, von Wolf und Schaf, die friedlich beieinander wohnen. Indem wir uns diesen Bildern anvertrauen, werden wir erinnert an das, was war. Die Erinnerung bleibt nur zugänglich in solchen Bildern. Sie erzählen, dass nichts verloren geht in Gottes Schöpfung. Alles geht schon jetzt ein in diesen neuen Himmel und diese neue Erde. Widerspricht das nicht unserer Erfahrung? Ich lasse mich zu einem Gedankenspiel einladen. Es wird kein Leben geben auf Kosten anderer? Keine Ausbeutung? Die reichen Staaten liefern keine Waffen an arme Völker? Die Kinder der Armen weben keine Teppiche mehr für die Reichen? Männer und Frauen teilen sich gerecht die Arbeit? Es gibt kein Gift in der Babynahrung? Der Großvater kann bei seinem Enkel wohnen wie in Matthä und sein Großvater? Kain und Abel ist überwunden? Die Aufzählung bestätigt meine Vermutung. Es ist keine Utopie. Viele Christinnen und Christen arbeiten an dieser Hoffnung. Und eines Tages wird unsere Welt gerechter und friedlicher aussehen, denn immer mehr arbeiten daran mit. Gott Gottes Anteil ist uns zugesagt und wir haben Anteil an dieser Bewegung Gottes schon jetzt. Das ist der Trost, den Gott für uns bereithält und uns in diesen Schöpfungsbildern zusagt. Und wenn wir in diese Bilder hineingehen, kann unsere Hoffnung so aussehen: eingespannt zwischen Himmel und Erde wie ein Baum, gearbeitet zwischen Hügeln und Tälern wie Männer und Frauen in Gottes Weinberg, gelebt zwischen Norden und Süden, nicht mehr auf Kosten anderer, kein umsonst zwischen Mann und Frau, Jungen und Alten, Gott und der Welt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Du kannst nicht tiefer fallen, Lied 533.